Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um den vermeintlichen Sieger der Offseason, nämlich die Nashville Predators. Ich blicke natürlich wieder voraus auf die Saison 2024-2025. Bevor ich aber damit loslege, gibt es ein Dankeschön und zwar an Klaus. Klaus hat eingezahlt in den Topf über paypal.me/sportpassion.de. Ein Wort, das könnt ihr auch machen. Gibt noch die Möglichkeit über SteadyHQ ein Abo abzuschließen für Sport Passion. Alles weitere dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an Klaus, der da in den Topf mit eingezahlt hat. Ja, ich habe es erwähnt, der vermeintliche Sieger der Offseason. Das ist heute das Thema in der Sendung. Die Nashville Predators und Barry Trotz hat da wahrscheinlich ein Meisterstück abgeliefert. Vielleicht auch ein Stanley Cup Stück, das weiß man noch nicht genau, aber die Voraussetzungen sind auf jeden Fall besser als in der letzten Spielzeit. Aber wir blicken natürlich erstmal zurück. Was war denn 23/24 in Nashville so los? Die Predators, die hatten eine Bilanz von 47 Siegen, 30 Niederlagen. Fünfmal haben sie den Extrapunkt geholt. 99 Zähler kamen dabei raus. Das war Platz Nummer 4 in der Central Division. Damit lagen sie auf dem Wildcard-Platz Nummer 1, punktgleich mit den Los Angeles Kings und nur einen Zähler vor den Vegas Golden Knights. Das brachte in der ersten Playoff-Runde als Gegner die Vancouver Canucks und gegen die unterlagen sie dann letzten Endes in 6 Partien. Ganz interessant ist, wir sind ja jetzt in der Top 10 angelangt, was die Teams betrifft, genauer heute auf Platz Nummer 9. Und wenn ich jetzt mal so das Ranking nehme, auch mit den anderen Teams zusammen, Wildcard-Platz Nummer 2, wenn man jetzt die Teams aufteilt, Playoff-Teams 1 bis 16, dann wäre Wildcard-Platz Nummer 1 wäre dann entweder Platz 13 oder Platz 14. Die Predators sind auf 9, also da sieht man auch in Vegas schon eine gewisse Wertung der Offseason bei den Nashville Predators. Ja, was ist passiert? Was waren die Veränderungen? Wir fangen mal kurz an mit den Abgängen. Jaroslav Askarov, der wurde getauscht zu den San Jose Sharks. Da habe ich da was zugesagt. Ist deren Torhüter wahrscheinlich der nahen Zukunft. Jason Zucker ist in Buffalo. Anthony Beauvillier ist in Pittsburgh. Ryan McDonagh wurde schon vor quasi Ablauf der letzten Saison, also vor dem Stanley Cup Final, zurück nach Tampa Bay getauscht. Kevin Lankinen ist aktuell Unrestricted Free Agent und Kiefer Sherwood ist bei den Vancouver Canucks untergekommen. Und dann gab es einige Zugänge und das waren sehr, sehr prominente große Namen. Steven Stamkos kommt aus Tampa Bay. Jonathan Marchessault kommt von den Vegas Golden Knights. Brady Shea aus Carolina. Dann noch Scott Wedgwood von den Dallas Stars. David Edström. Auch nochmal von den Vegas Golden Knights, Marcus Kroner von den San Jose Sharks und Ozzie Wiesblatt auch von den San Jose Sharks. Und wir haben damit mittlerweile bei den Nashville Predators den MVP von 2023 von den Playoffs, Jonathan Marchessault. Dann den MVP von den 2019er Playoffs, Ryan O'Reilly. Und eben als Franchise-Player der Tampa Bay Lightning der letzten 16 Jahre, Steven Stamkos mit dazu. Ganz, ganz viel Erfahrung, viele Meisterschaften, die diese Spieler gewonnen haben. Viel Erfolg in den Playoffs. Dazu kommt zum Beispiel auch noch ein Luke Shen. Also eine Winning-Mentality, die Barry Trotz da installieren möchte. Und das sind natürlich echte Verstärkungen. Denn wenn wir jetzt mal auf die Statistiken schauen in der letzten Saison bei den Nashville Predators, was könnten denn Probleme gewesen sein? Zum einen bei den Toren, da lagen sie auf Platz Nummer 10 mit 266 Treffern, vielleicht aber in den Playoffs ein paar Tore zu wenig, eben um dann weiterzukommen. Dann bei den Gegentoren Platz 13, 248 Gegentore waren es dann insgesamt. Der Corsi-Wert ist auf Platz Nummer 8, das ist alles ganz solide. Bei der Schussquote Da lagen sie auf Platz Nummer 15 mit einer Schussquote von 10,07. Bei der Fangquote, da lagen sie auf Platz Nummer 12. Auch das an sich erstmal gute Zahlen, um die Playoffs zu erreichen. Powerplay war Platz 16, 21,6% und das Unterzahlspiel war nur auf Platz Nummer 22. Ja. Was gibt's zu sagen? Die Ergänzungen sind namhaft und die Ergänzungen beheben vielleicht auch so ein bisschen Probleme, die die Nashville Predators in den Jahren hatten, nämlich konstantes Scoring. Steven Stamkos ist jemand, der hat in seiner Karriere schon 6-mal 40 oder mehr Tore erzielt, beziehungsweise 7-mal 40 oder mehr Tore erzielt, wenn man die letzte Saison mit einrechnet. Dazu kommt in dieser Reihe der 47 plus Seasons einmal 51 Tore erzielt, einmal 60 Treffer erzielt, also einer, der weiß, wo das Tor steht und der vor allem auch in den letzten Jahren wusste, wo das Tor steht. Wenn man jetzt diese 51er und die 60er Saison nimmt, das war 2009, 2010, 2011, 2012, also es ist schon relativ lange her, aber er hat vor 2 Jahren 42 Tore gemacht, in der letzten Saison 40 Tore, 81 Punkte in 79 Spielen, also unglaublich konstant jetzt auch zum Ende hin wieder in seiner Karriere ein Spieler, der zwar älter ist, ganz klar, mit 34 Jahren, der aber trotzdem noch sehr, sehr gute Leistungen abliefert. Er ist der Franchise-Leader, was viele, viele Kategorien betrifft, unter anderem die Tore, 555 Treffer bisher für die Tampa Bay Lightning erzielt in der NHL. Und dann kommt der nächste Franchise-Leader, das ist Jonathan Marchessault. Der hat nicht ganz so viele Treffer, 230 sind es für die Vegas Golden Knights, aber auch der hat letzte Saison 42 Tore gemacht. Der ist natürlich auch schon älter, 33 Jahre alt, kein Thema, hat aber auch 82 Spiele absolviert. Also wenn wir aufpassen, ne, beide Spieler, die älter sind, aber viele, viele Spiele absolviert haben, sehr zuverlässig gewesen sind, zumindest jetzt in den letzten Jahren. Und Marchessault und Stamkos haben sogar schon mal zusammengespielt. Von 2014 bis 2016 hat Marchessault bei den Tampa Bay Lightning gespielt. Also da auch schon eine Chemie da, die beiden kennen sich, man kennt sich aus früher. Auch das ist ja manchmal ein Punkt, auch für eine Entscheidung, dann irgendwo als Free Agent hinzugehen. Also auch das ganz, ganz interessant. Ja, und dann ist es so, der dritte im Bunde, das ist Brady Shea, der in den letzten Jahren für die Carolina Hurricanes aktiv war, vorher auch schon mal für die New York Rangers. Der hat auch gut gescored für einen Verteidiger. Vorletzte Saison 18 Treffer, letztes Jahr 13 Treffer. Also auch er bringt nochmal ein Element Offensive mit rein zu den Nashville Predators, auch von hinten, was bisher hauptamtlich Roman Josi sicherlich vertreten hat, dieses Element, aber jetzt eben dann auch durch Brady Shea nochmal jemand auch dort entsprechend dann seine Qualitäten mit einbringt. Also sehr, sehr gute Verstärkung in der Offseason. Wie sieht das Ganze dann auf dem Papier erstmal bei den Reihen aus, wenn wir uns das anschauen? Ryan O'Reilly ist derjenige, der die erste Reihe anführt, wahrscheinlich mit Philipp Forsberg zusammen, Gustav Nyquist. Das hat sehr, sehr gut funktioniert im letzten Jahr. Forsberg war Topscorer, 94 Punkte erzielt. Auch er 48 Tore, absolute Bestwerte, was die Franchise betrifft. Dazu Gustav Nyquist, eine Career Season für ihn, und er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Mit mittlerweile 35 Jahren hat er da nochmal eine richtig gute Spielzeit hingelegt. 75 Punkte, 23 Tore. Dazu Ryan O'Reilly auch mit 26 Treffern, 69 Punkte. Er ist mehr für das Two-Way-Game zuständig in dieser Reihe. Die anderen beiden vielleicht dann eher für die Offensive. Und das ist eine gute Mixtur gewesen im letzten Jahr. Und wenn man jetzt weiß, was dahinter kommt, dann wird es ja auf dem Papier umso einfacher, denn normalerweise müssen sich die Teams ja dann auf die zweite Reihe auch konzentrieren. Die wäre möglicherweise Tommy Novak als Center, Jonathan Marchessault und Steven Stamkos dann eben als Flügelspieler. Da muss man dann auch sagen, also das ist ja für einen jungen Spieler, Tommy Novak, ja dann auch ja was ganz Besonderes, kann ich mir vorstellen. Denn plötzlich hast du da einen Playoff-MVP, du hast jemanden, der schon über 550 Tore in der NHL erzielt hat. Und das sind jetzt deine Passempfänger. Das sind diejenigen, die du einsetzen darfst. Und Tommy Novak da mit 27 Jahren, natürlich klar, nicht mehr ganz so jung wie andere Spieler, trotzdem eben jemand, der noch zu den frischeren Gesichtern und frischeren Spielern gehört bei den Nashville Predators. Also das eben auch. Ja, vielleicht dann die zweite Reihe. Ich sage vielleicht, weil es auch so sein kann, dass Stephen Stamkos dann entsprechend in einer der reinen Center-Positionen spielt. Warum nicht? Kann man auch überlegen, ob man das als Variante hat. Das wird sicherlich Andrew Brunette auch im Hinterkopf haben, dass es dann eben auch verschiedene Kombinationen gibt. Stamkos könnte durchaus dann auch mal auf der Mittelstürmerposition auftauchen und dann eben entsprechend andere Flügelspieler dort spielen. Jetzt aktuell dritte Reihe wäre hier Colton Sissons, Mark Jankowski und Luke Evangelista. Natürlich werden durch die Zugänge vorne die anderen Reihen einfach besser, weil die Spieler nach unten rücken. Ist immer so, ich sage manchmal, ne, dass die Spieler dann auf die Position kommen, wo sie vielleicht hingehören, Evangelista, dann vielleicht in der dritten Reihe wesentlich besser aufgehoben als vorne. Aber auch da, ne, die Möglichkeit, falls eben Stamkos woanders hinrutscht, könnte er auch etwas höher spielen, vielleicht dann mit Stamkos zusammen. Auch das muss man sehen, auch das wird ja etwas sein, wo Andrew Brunette vielleicht auch mal die anderen Spieler, die jungen Spieler was lernen lassen möchte, ne? Wo er sagt, okay, pass auf, wir spielen jetzt mal, ne? Ich will mal was anderes reinbringen, ich will euch mal einen anderen Look bringen, Steven Stamkos spielt mal Center-Position, dann bekommt eben ein Evangelista mit seinen 22 da auch eine kleine Lektion, Philipp Tomasino vielleicht dann eben auch, wenn ich jetzt weiter gucke, vierte Reihe wäre hier aktuell Michael McCarron, Jussi Parsonen und Cole Smith. Wie gesagt, habe ich eben schon erwähnt, den Namen Philipp Tomasino ist sicherlich jemand, der da auch mit auftauchen wird. Abhängig davon, was sie aufs Eis schicken wollen, wie vielleicht auch der Gegner agiert, dann kann man da andere Kombinationen sehen. Dann kommen wir zu den Verteidigern und da sind dann Roman Josi und Brady Shea diejenigen, die das erste Verteidigerpaar wahrscheinlich bilden werden. Und da muss man schon sagen, einfach mal irgendwann mal durch die Liga durchgeguckt. Das könnte eines der besten Verteidigerpaare in der NHL sein. Sicherlich ein Paar, was absolut offensiv sehr viel unterstützen kann. Beide in der Lage, vorne Tore zu schießen. Beide in der Lage, gute Pässe zu geben. Das ergänzt sich vielleicht gut. Auf der anderen Seite, manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht ein bisschen defensiveres Element haben möchte. Auch da, es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit zu kombinieren. Zweite Verteidigerpaar im Moment, Jeremy Lauzon, Alexandre Carrier. Auch das wieder, ne, Spieler, die gut sind, die ihre Stärken vielleicht eher ein bisschen woanders haben als Shea und Roman Josi und hinten Spencer Stastny und Luke Shen, habe ich schon erwähnt. Bei Shen ist einfach immer wichtig, dass er gesund bleibt. Auch da wieder richtig, richtig viel Erfahrung. Einige Stanley Cups mit dabei, dann eben bei ihm und von daher auch das, die Verteidigung ist wieder tiefer geworden. Wir hatten ja schon Jahre, wo die Nashville Predators zwei Paare hatten, wo sie quasi Nummer 1, Nummer 2 Verteidiger hatten, wenn man auch drüber nachdenkt, wer da früher schon alles gespielt hat. Einen Ryan Ellis, wenn man weiß, dass PK Subban da früher gespielt hat, Matthias Ekholm und so weiter. Also eine ganz, ganz lange Liste, die eben dann die Verteidiger betraf der Nashville Predators. So ein bisschen kommen sie da jetzt wieder hin. Nicht ganz so top-heavy, vielleicht auch ein Stück weit etwas ausgeglichener. Auch natürlich im Hinblick darauf, dass sie einfach auch bessere Stürmer haben müssen. Und da musste ja auch etwas Gehalt da sein. Aber sicherlich allein diese drei Verstärkungen, Brady Shea, Steven Stamkos, Jonathan Marchessault, bringen so viel Qualität selber mit und sie sorgen dafür, dass die Qualität der anderen da landet, wo sie wahrscheinlich besser aufgehoben ist in einigen Fällen. Und das macht die Nashville Predators zu einem sehr, sehr gut und sehr tief dann auch mittlerweile besetzten Team. Wir haben noch gar nicht über die Torhüterposition geredet. Da ist Jussi Saros derjenige, der klar die Nummer 1 ist. Askarov wurde von mir erwähnt, der ist derjenige, der jetzt eben weg ist. Es gibt also nicht auch diesen Nachfolger, der so ein bisschen anklopft, der so ein bisschen ungeduldig ist. Das ist sicherlich ein Punkt, der dann auch wieder für etwas Ruhe sorgen könnte und dann die Arbeit von Jussi Saros vielleicht auch etwas leichter macht, was sicherlich so ein bisschen erstaunlich ist, wenn man einfach mal auf die Statistiken schaut. Ich sage ja gerne oder bringe gerne den Wert Goals Save Above Expected. Da lag Jussi Saros letzte Saison nur auf Platz 69 mit einem Wert von minus 3,0. Also das war nicht besonders gut, was er da hatte. Sollte sicherlich in dieser Saison werden. Zumal natürlich auch da Scott Wedgwood als Backup auch nicht so besonders gut war. Der hatte auch einen Wert von minus 9,4. Also vorhin auf dem Papier gesagt, bei vielen Dingen, auf dem Papier und in den Statistiken und dann auch auf dem Eis, waren die Goalies der Nashville Predators letzte Saison, also die beiden, die sie jetzt im Team haben, nicht so gut, wie man vielleicht so auf den ersten Blick oder beim ersten Hören der Namen dann gedacht hätte. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Karrierestatistiken von UC Soros anschaue, dann ist er natürlich in der Lage, da auch bessere Leistungen abzuliefern. Vielleicht lag es auch daran im letzten Jahr, dass er eben einfach nicht so gut von seinen Verteidigern dann auch beschützt wurde, was eben dann auch ja die Schussqualität des Gegners betrifft. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Er hat in den Jahren zuvor Fangquoten gehabt von 92,5%, 92,7%, meistens über 91%. Also das sind auch Sachen, Statistiken, die er liefern kann. Im letzten Jahr war es nicht ganz so. Trotzdem haben sie die Playoffs erreicht und jetzt eben mit dem besseren Lineup vor ihm, denke ich auch, dass dann seine Zahlen insgesamt auch wieder ein Stück weit besser werden. Ich will nicht sagen nach oben gehen, sondern vielleicht bei den Fangquoten nach oben gehen, beim Gegentorschnitt ein Stückchen wieder runter. Und dann sollten die Nashville Predators da auch einen guten Rückhalt im Tor haben. Und auch bei Scott Wedgwood ist es vielleicht auch so, dass er dann etwas anders agieren kann, als das in Dallas der Fall war, wo er, glaube ich, auch zwischendrin aufgrund der Verletzung von Oettinger da auch einige Partien mehr vielleicht absolvieren musste, als das normalerweise so der Fall sein sollte. Ja, die Nashville Predators. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Ich habe schon erwähnt, die Spieler, die dazugekommen sind. Natürlich ist manchmal das Risiko, wenn ein Spieler eine Karrieresaison hatte, wie das Philipp Forsberg in der letzten Spielzeit aufs Eis gebracht hat, dass danach so ein bisschen eine Regression kommt, dass er wieder zurückgeht zu seinen normalen alten Standard-Karrierewerten. Allerdings habe ich das vor 2 Jahren schon bei Philipp Forsberg gesagt. Da war es die Saison, wo Matt Duchene und er zusammen sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert haben. Und tatsächlich war es ja dann, wenn ich jetzt nochmal in seine Statistiken reinschaue, in der Folgespielzeit schon so, dass das nicht so gut war wie eben dann in der Karrieresaison, in seiner ersten Karrieresaison. Er war auch verletzt, also hat nur 50 Partien absolviert vor 2 Jahren. Die waren nicht so besonders gut. Nur jetzt war er wieder gesund, hat gezeigt, dass er auch ein Point-per-Game-Player sein kann. Über 82 Spiele, das ist sehr wichtig. Wenn man sich die letzten Jahre anguckt, war es nicht immer so, dass er gesund war. Also auch das wird ein Punkt sein, der ihm natürlich extrem weiterhilft, wenn er 82 Partien absolvieren kann. Und dementsprechend glaube ich, er hat mittlerweile auch bewiesen, dass er die Qualität hat. Auch er ist jetzt schon 30 Jahre alt. Das ist jetzt auch nicht mehr so, dass er da zu denen gehört, wo man sagen kann, der ist noch nicht ganz in seiner Prime angekommen. Im Gegenteil, da ist er jetzt. Er möchte jetzt auch Erfolg haben in den Playoffs, sicherlich etwas tiefer dann auch kommen, als das in den letzten Jahren der Fall war. Und wie gesagt, bessere Voraussetzungen kann man gar nicht haben. Ich bin gespannt auf das Powerplay, wenn man auch die Möglichkeiten da sieht, wen sie da kombinieren können, was sie da machen können. Marchessault, Stamkos. Das wird sehr, sehr interessant sein, das zu sehen, da auch die verschiedenen Varianten dann auch mit der zweiten Formation zu haben, wer dann mal wo runterrückt, nominell in eine andere Formation. Auch das gibt Andrew Brunette wieder ein paar Möglichkeiten mehr. Die Gegner können sich nicht nur auf eine Fünferkombination konzentrieren, sondern müssen eben dann auch das zweite Lineup da im Hinterkopf behalten. Auch das ist etwas, was ihnen sicherlich helfen kann. Dann schauen wir mal auf ja, Prospects. Da wird ein Name relativ häufig genannt, Joakim Kemäl. Das ist ein finnischer Nachwuchsspieler, der schon länger auch auf dem Radar ist, Nummer 17, Pick 2022. Der hat in der AHL gespielt bei Milwaukee. 67 Spiele, 41 Punkte. Ist nicht ganz so groß. Ist jemand, der jetzt da nicht ein Riesenspieler ist, der aber einen sehr, sehr guten und sehr feinen Handgelenkschuss hat. Also aus dem Bereich zwischen den Face-off-Circles in dem Area, da kann er gut abschließen, zumindest bei den Gegnern und bei den gegnerischen Torhütern, die man bisher dort entsprechend gesehen hat, bei ihm auch bei den Videos, die man sich dann auch entsprechend anschauen kann. Natürlich immer ein Unterschied zwischen AHL zum Beispiel oder den finnischen Ligen, wo er agiert hat, und dann eben entsprechend jetzt der NHL mit 1,81, wie gesagt, nicht ganz so groß, aber 83 Kilo, das spricht auch dafür, dass er schon ein Stück weit Muskelmasse aufgebaut hat, 20 Jahre alt, auch nicht mehr der Jüngste. Also das ist sicherlich jemand, der in dieser Spielzeit das ein oder andere Spiel bekommen wird bei den Nashville Predators, natürlich auch abhängig davon, wie jetzt dann auch die Verletzungssituation ist. Ich denke schon, dass er da jemand ist, der mal in einer vierten Reihe ein bisschen Spielzeit bekommt, vielleicht in der dritten Reihe, wenn es mehr um Finesse gehen soll. Also durchaus auch etwas, was sie dann mal ausprobieren können, wo sie ergänzen können und eben entsprechend da noch jemanden in der Hinterhand haben. Ja, was ist möglich für die Nashville Predators in der nächsten Saison? Es ist natürlich so, dass es in den letzten Jahren immer mal wieder Teams gab, die vermeintlich die Offseason gewonnen haben. Ich erinnere mal ein paar Jahren die New Jersey Devils, die dann in der regulären Saison gar nicht so gut agiert haben, wie das dann erstmal im Kader aussah. Die Predators haben, wie gesagt, die neuntbeste Quote zusammen mit den Vegas Golden Knights von 1 zu 180. Und einfach geschaut auf die Division, wird es natürlich schwierig vorne, das ist schwer einzuschätzen. Die Central ist extrem stark besetzt vorne. Ich würde sagen, dass Nashville und Dallas sich so aktuell auf einem Niveau befinden, dass das vielleicht die beiden Top-Teams sind. Colorado sehe ich im Moment eher dahinter, auch wenn die bei der Wettquote weiter vorne eingeschätzt werden von Vegas. Ich glaube, das hat eher Gründe, was die einzelnen Spieler betrifft, als Team aktuell auch schwierig, aber da gehe ich dann drauf ein, wenn die Fs Thema in der Vorschau-Sendung sind. Also vorne würde ich sagen Dallas, Nashville auf 2. Dahinter die Avalanche, die Winnipeg Jets auch ein Stück weit schlechter, weil sie dann eben nicht diese Starspieler haben. Auch das ist ja ein Punkt mit Nino Niederreiter besprochen, der dann gesagt hat, naja, wir haben Tiefe, wir haben gute Spieler, wir haben vielleicht nicht die Akteure, die andere Teams haben, aber trotzdem eben dann auch Tiefe, auch in der dritten Reihe. Das ist alles richtig bei den Winnipeg Jets, aber die Nashville Predators, die haben sich jetzt mit Stamkos, mit Marchessault schon zwei Leute geholt, die dann auch mal einen Unterschied machen können in einer Partie. Die wissen, wo das Tor steht, die wissen auch, wie man Spiele gewinnt. Und das ist sicherlich sehr, sehr gut, was sie da ergänzt haben. Also, ich würde sagen, irgendwo zwischen Platz 2, Platz 3 in der Central sollte es dann schon sein für die Nashville Predators, ob sie zu den Titelfavoriten mitgehören. Da tue ich mir aktuell schwer, sie da mit reinzunehmen. Es ist aber auch so, dass im Moment für mich nicht so viele Teams eindeutige Titelfavoriten sind. Also kleiner Ausflug jetzt. Im Grunde, wenn ich jetzt mal schaue, die Panthers sind für mich ein Titelfavorit als Titelverteidiger, weil sie auch nicht megamäßig viel verändern mussten. Die Edmonton Oilers sind Titelfavorit, die waren ein, zwei Drittel weg vom Stanley Cup. Also das sehe ich schon so. Und danach wird es schon relativ dünn, weil alle anderen Teams irgendwelche Fragezeichen haben. Dallas, ja, war die letzten Jahre sehr gut, hat ein bisschen was verloren, finde ich. Colorado wird zum Beispiel in Vegas ja auch hoch eingeschätzt. Da ist die Situation für mich um Nichushkin und Landeskog viel zu undurchsichtig und nicht geklärt, als dass man da irgendwie von einem Titelfavoriten hundertprozentig reden kann. Die Hurricanes haben Fragezeichen, die Devils waren letztes Jahr nicht in den Playoffs, die Rangers sind vielleicht noch so, wenn man jetzt mal so durchgeht, vielleicht das Team, was am ehesten da reinpasst, das habe ich in der Metro aber eher auf 3 als auf 1. Also sehr, sehr schwierig, sehr unklar, glaube ich. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, dass Nashville da mit reinspielen kann. Vorne hängt dann auch immer so ein bisschen natürlich vom Matchup ab, davon, welche Spieler gesund sind, wie dein Torhüter gerade drauf ist. Nashville hat auf jeden Fall das Potenzial, den Stanley Cup zu gewinnen. Ich glaube, das hatten sie in den letzten Jahren nicht. Vielleicht haben sie es jetzt erstmals seit, weiß ich nicht, 2018, 2019, dass sie in der Lage sind, den Stanley Cup zu erringen. Viele Faktoren müssen da berücksichtigt werden, aber ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Saison in Smashville werden kann. Und auf das Team freue ich mich extrem. Natürlich viele Veränderungen in der Mannschaft, vieles, was man erstmal sehen muss, wie das überhaupt funktioniert. Funktioniert es überhaupt, Steven Stamkos außerhalb von Tampa Bay, Marchessault nicht mehr in Vegas? Also das sind alles so ein paar Punkte, wo man sicherlich in den ersten Wochen und Monaten einiges zu sehen bekommt und dann hoffentlich nachher auch in den Playoffs. Denn das ist ein Team, was ich persönlich sehr, sehr gerne in der Endrunde sehen möchte. Das war also die Vorschau auf die Nashville Predators. Vorhin habt ihr gehört, wie ihr den Podcast finanziell unterstützen könnt. Jetzt gibt es noch die Möglichkeiten, wie ihr auf andere Art und Weise helfen könnt. Abonniert den Podcast, sagt es weiter und teilt auch die Folgen, je nachdem, wo ihr das dann hört, sehr, sehr gerne. Ansonsten, wie immer, die Bitte an euch, stellt Fragen. Ihr habt die letzte Folge gehört zu den Vegas Golden Knights, die war relativ lang, weil ich gute Fragen bekommen habe. Dementsprechend konnte ich darauf eingehen und konnte damit arbeiten. Heute war es jetzt erstmal wieder nur, in Anführungsstrichen, das, was ich vorbereitet hatte zu den Nashville Predators. Ich hoffe aber, euch hat das auch gefallen. Auch da die Bitte, wenn ihr nicht nur Fragen habt, sondern auch Kritik und Anmerkungen, sehr, sehr gerne. Meldet euch, sagt Bescheid, was ich anders machen soll, was euch gefällt, was vielleicht eine Idee wäre für was Neues. Und dann freue ich mich darauf und kann das hoffentlich auch irgendwie umsetzen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.